Show 772, Sportradio 360, unser dritter Teil geht gleich los und heute quäle ich euch mit diesem Hinweis. Machet doch mit in der Big Show in den kommenden Wochen und Monaten. Es gibt Geschenke, es gibt was zu gewinnen, kleine Preise, Teilnahme kostet nichts, nur ein bisschen eurer Zeit und dann plaudern wir über eure Lieblingsvereine, muss gar nicht Fußball sein. Wenn ihr Tennis-Buff seid, dann gerne auch über Tennis, nehmen wir noch jemanden dazu. Und schreibt mir, steilpass@sportradio360.de und dann finden wir eine Zeit. Und wie gesagt, es gibt dann auch was zu gewinnen. So, der dritte Teil jetzt hier, Corbinian Eisenberger, dieses Viech. Bin ein bisschen neidisch. Der Corbinian ist sportlich so gut benannt, wie ich es auch gerne wäre. Rennt er einfach, zuerst fährt er mit dem Radl rauf, Alpe d'Huez, dann rennt er rauf. Darüber plaudern wir gleich. Und dann Christoph Leuchtenberg und Sebastian Kaiser im gefürchteten Doppelschlag, möchte ich sagen. Denn zuerst geht's um die Tour. Da hauptsächlich um das Team, unter Anführungszeichen Red Bull Bora Hansgrohe, also Team ist unter Anführungszeichen, nicht der Teamname. Und dann auch noch um die deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik. Bitte. Es ist die Big Show 772 und wie hat mein jetziger Gast gesagt, long time no see, aber wenn er halt immer am Berg unterwegs ist, ist es schwer ihn zu sehen. Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung. Servus Corbinian.
Grüß dich Jens, hallo.
Du bist nach Alpe d'Huez raufgeradelt. Ich habe das sehr spannend gefunden, weil du dich ja auch selbst beschwert hast mit einer Kamera und beschwert im Sinne von schwerer gemacht, tatsächlich physisch. Beschwert hast du dich nicht. Und du bist auch raufgelaufen. Erste Frage. Ein alter Kumpel von mir während des Studiums hat, da sind wir nach Kitzbühel gefahren und er fragt mich, ist denn das Kitzbüheler Horn schwieriger als Alpe d'Huez? Und ich habe gesagt, das ist zumindest steiler in Parts, weil ich dort maximal Steigung von 22% habe. Aber was macht dieses, du bist ein sehr guter Radfahrer, ein sehr, sehr guter Läufer, was macht Alpe d'Huez so schwierig? Ist es die Länge des Anstiegs? Ist es die permanente Steilheit? Was ist es?
Also, noch vielleicht vorab, ich bin ein besserer Läufer als Radfahrer, würde ich behaupten. Ich habe ja auch relativ lang drauf gebraucht. Zu deiner Frage, was es so kompliziert macht. Also an anderen Anstiegen, Col de la Croix de Fer oder zum Beispiel der Col du Galibier, die waren ja auch im Programm jetzt am Samstag der Tour. Ich habe das vergangenes Jahr beides gemacht und da lässt sich einfach so viel Energie aus diesem landschaftlichen Erlebnis ziehen. Und Alpe d'Huez ist vergleichsweise relativ eintönig. Es ist relativ gleichbleibend steil, würde ich sagen. Natürlich gibt es Unterschiede von 11 bis 8%, wenn man läuft, merkt man das nicht so. Mit dem Fahrrad merkst du es, finde ich, oder ich zumindest, ein bisschen mehr. Und ja, es durch diese 21 Kehren hat es irgendwann eine gewisse Eintönigkeit. Und dann bist du irgendwann bei Kehre 6 und denkst, boah, wie lange bist du jetzt eigentlich schon unterwegs? Und es hat keine so richtige Dramaturgie. Du erreichst dann irgendwann mal Ortschaften, das ist dann wirklich gut für den Kopf. Irgendwann kommt man dann, wenn man dann sieht man irgendwann tatsächlich Alpe d'Huez, dieses gar nicht mal so schöne Skiresort da oben und dieses Dorf mit den riesigen Hotels. Und dann kommt man unter so einer riesigen Gondelstation unten durch und dann hat man so, dann weiß man so, jetzt hat man mal was geschafft und irgendwann kommt dann die 3-Kilometer-Marke und dann, wenn man schon mal gefahren ist, weiß man auch, jetzt wird es nicht mehr ganz so steil, sondern hat sogar mal eine kurze Passage, wo es bergab geht. Ja, aber das macht es, finde ich, mental so kompliziert. Und abgesehen davon, da ist echt viel los. Also da kommen einem viele Rennradfahrer entgegen. Natürlich wird man auch von Rennradfahrern überholt. Also ich zumindest. Das ist auch immer für die Psychologie so ein bisschen. Aber jeder Hobby-Rennradfahrer kennt das.
Diese Etappe, die dann nach Alpe d'Huez raufgeführt hat, am ersten Tag, am Freitag, als Tadej Pogacar gewonnen hat, es sind jedes Jahr wahnwitzige Bilder, aber in diesem Jahr wieder, wenn man es mal jetzt 3-4 Wochen nicht gesehen hat oder vielleicht habe ich es auch übersehen, die Leute sind so nah dran. Pogacar weiß natürlich genau, wo er hinfährt, aber du musst zu diesem Zeitpunkt, musst du ja eigentlich schon alleine fahren, weil du keine Chance hast, in diesen Passagen, wo die Leute so nah dran sind, anzugreifen, weil da kannst, ich meine, teilweise ist, glaube ich, das Motorrad aufgehalten worden. Wie lange werden sich das, denkst du, die Veranstalter noch anschauen? Weil ich finde schon, dass das das Rennen negativ beeinflusst.
Ja, rein sportlich ist es wirklich kompliziert da oben. Also es ist auch, als Reporter tatsächlich gar nicht so leicht, sich da immer irgendwie durchzukämpfen, da oben. Und für die Fahrer, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist schon kompliziert, aber man muss halt auch dazu sagen, das war im Prinzip in Alpe d'Huez schon immer so. Also ich habe es jetzt als Berichterstatter zum ersten Mal wirklich hautnah miterlebt, aber die Fernsehbilder zu Zeiten von Pantani und Jan Ullrich, meines Erachtens, wenn ich mich recht entsinne, war das damals schon so. Mei, und ich habe es in meinem letzten Kommentar jetzt auch so formuliert, du musst halt den Preis dafür zahlen, dass du da oben halt so dieses Erlebnis hast und dieses Anarchische, das du eigentlich sonst von anderen Sportarten und Großveranstaltungen überhaupt nicht kennst, dieses Freiheitliche, das ja, da waren ja allein am Freitag 500.000 Zuschauer, wie die Tour de France ja mitgeteilt hat, nur in Alpe d'Huez, also nur auf diesen letzten 13, 14 Kilometern. Und ich war ja schon einige Tage vorher da, und was man da einfach so miterlebt, dieses Leben da oben in diesen Tagen, dieses Ausbrechen aus allem, was kontrollierbar und normal ist, es ist schon was Besonderes. Und ich meine schon, dass das der ASO, der Tourorganisation, auch bewusst ist und dass sie das sich beibehalten wollen. Und ich persönlich muss sagen, ich kenne jetzt, wenn ich das jetzt vergleiche mit Fußballspielen oder nehmen wir mal eine andere extreme Form des Fan-Daseins, die Darts-WM in London, in diesem Palast im Norden, im berühmten Ali Pally. Das ist im Vergleich dazu wirklich Hallenhalmer. Also das wird total kontrolliert. Da werden Fans, wenn sie sich irgendwie nur ansatzweise nicht mal wirklich daneben benehmen, werden die schon rausgeworfen von Ordnern. Und diese Möglichkeiten gibt es in Alpe d'Huez gar nicht. Also du müsstest die Leute mit dem Hubschrauber runterfliegen, wenn du sie vom Platz verweisen möchtest.
Du hast ja, und das habe ich deinen Reportagen auch genommen, du bist ja unter die Leute gerannt. Du bist ein Mann des Volkes, bin ich überhaupt nicht. Das spricht ja auch für dich, ja, auch beim Biathlon. Du redest ja mit den Leuten. Und das ist natürlich auch irgendwo dein Auftrag als Reporter. Und ich meine, bei dir auch gelesen haben, dass doch viele deutsche Fans auch dort waren. Hattest du den Eindruck, dass für die deutschen Fans die Tour mit der Verletzung von Florian Lipowitz weniger wert war? Das ist der erste Teil der Frage. Zweiter Teil der Frage, was glaubst du, was bestenfalls für Lipowitz drin gewesen wäre? Ist rein hypothetisch natürlich.
Mein Eindruck war das nicht. Also ich habe ja vor allem dann die Fans in Tournon-les-Bains und in Boiron und natürlich in Alpe d'Huez erlebt. Also dort, wo das Zeitfahren war. Ja, und natürlich diese beiden Tage von Alpe d'Huez. Und vor allem im Alpe d'Huez habe ich natürlich sehr mit sehr vielen Menschen gesprochen, aber auch in Voiron, im Ziel des Zeitfahrens. Da habe ich mit zwei Mädchen gesprochen, die da mit ihren Eltern waren und die so ein Schild hochgehalten haben. Und an diesem Schild sah man, dass sie das Schild verändert hatten, also dass sie das umgeschrieben hatten. Also die wollten eben Lipowitz anfeiern, haben sich noch den Lipo-Flitz-Gag erlaubt, den ich wirklich sehr lobenswert fand. Ja, ich bin da ein bisschen niederschwelliger. Und sie haben halt dann aus diesem Schild gute Besserung Lipo-Flitz gebastelt. Und ich sah ihnen dann aber an, so als dann klar war, irgendwie das wird schwierig, jetzt wüssten sie gar nicht, wem sie jetzt da eigentlich noch zujubeln sollen. Und dann haben sie sich aber, glaube ich, den Felix Engelhardt, den anderen Deutschen, der sehr auffällig war, dem haben sie dann, der hat das, glaube ich, gar nicht so mitbekommen, aber den haben sie dann, als der ankam im Ziel, so ein bisschen zugejubelt. Und ja, in Alpe d'Huez hatte ich schon den Eindruck, dass die Fans tatsächlich das, also oder speziell die Deutschen, und es waren sehr viele deutsche Fans da, dass die das nicht wirklich stört, weil es geht, während er sich schon Monate vorher dafür entscheidet, nach Alpe d'Huez zu fahren und meistens dann auch schon eine Woche vorher da ist, dem geht es auch um diesen ganzen Flair drumherum. Und aber es ist trotzdem spannend. Also ich mache immer gern nicht so die ganz klassischen Reporterlaufwege, die dann zum Beispiel von der Tourorganisation vorgegeben werden, sondern Und wenn du da eben nicht mit dem Auto rauffährst, sondern eben zu Fuß unterwegs bist, bist du natürlich auch flexibler. Und ich fand schon interessant, was man so alles für verschiedene Stimmen von den Fans gehört hat. Also, ja.
Pogacar ist unten weggefahren in Alpe d'Huez. Ist, glaube ich, wenn überhaupt mal für 5 Sekunden aus dem Sattel gegangen, hat das Ganze dann durchgedrückt, hat alle Rekorde gebrochen. Lance Armstrong war sehr beeindruckt. Wir alle waren sehr beeindruckt, weil vorne waren ja keine Nasenbohrer unterwegs. Übrigens, Richie Carapaz, für mich eigentlich der zweitgrößte Held der Tour, der hat am meisten Spaß gemacht, vor allem dann in den Alpen die letzten Tage. Aber ja, natürlich kann man jetzt sagen, die fahren deutlich schneller als zu Hochdopingzeiten. Und ja, die Räder sind ein bisschen besser geworden. Aber dann gibt es halt auch Dopingkontrollen mitten in der Nacht. Und ich I do not know what to make of it, Corbinian. Wie begegnest du dem Ganzen? Ich liebe das, Pogacar zuzuschauen beim Radfahren. Es war ja auch über den Galibier, wo Carapaz auch vorne war und wo er den einfach stehen hat lassen dann, wo er so vorbeigefahren ist bei dieser ersten langen Etappe. Aber was fängst du mit Pogacar an? Ich habe jetzt irgendeinen Sportwissenschaftler gehört, der sagt, naja, er ist halt ideale Größe, ideales Gewicht. Das mag alles sein, aber ich bin mir sicher, in diesem Feld gibt es auch andere Menschen, die ideale Größe, ideales Gewicht haben.
Ja, also da geht es ja jetzt ja um mehrere Fragen. Da geht es erst einmal natürlich um die Frage, die irgendwie der Radsport einfach gepachtet hat, aufgrund der Historie, die Frage, sind die alle sauber? Das ist so das Erste. Und die Frage ist allerdings, ob man mit diesem Thema beim Pogacar weiterkommt, weil unabhängig davon, ob sie sauber sind oder nicht, wir wissen es nicht genau, wir haben weder den Beweis fürs eine noch fürs andere. Im Zweifel gilt natürlich die Unschuldsvermutung hier jetzt erstmal. Aber ja, beim Pogacar, weil man muss ja sagen, selbst wenn es so wäre, dass seit 10 Jahren die Doping-Kontrolleure und diese ganzen Organisationen dahinter dem total hinterher sind und da schon längst Mittel im Umlauf sind, die schwer gesundheitsschädlich sind, von denen wir aber alle nicht wissen, dass sie genommen werden. Dass sie im Umlauf sind, wissen wir schon, aber nicht, dass sie genommen werden. Dann muss man immer noch die Frage stellen, wäre Pogacar der Einzige, der da Zugang dazu hätte und käme wahrscheinlich zu dem Schluss, nein, dem wäre es sehr wahrscheinlich nicht so. Sondern dann müsste man wieder alle unter Generalverdacht stellen und dann kommt natürlich auch wieder die Frage, warum ist Pogacar dann, wenn alle das ähnlich machen, und davon muss man ja ausgehen, ob jetzt legal oder nicht, warum ist er so viel besser? Und dann ist er sicherlich, wie du sagst, von seinen körperlichen Maßen ideal, von seinen technischen Fähigkeiten ist er sehr stark und wahrscheinlich ist er dann halt auch von allen am talentiertesten, ist durch die frühe Schule des Radsports gegangen, anders als jetzt zum Beispiel Lipowitz, der als Quereinsteiger und was seine Leistung ja nicht schmälert, sondern eigentlich noch umso bemerkenswerter macht. Aber was vielleicht auch, um kurz noch eine Tangente zu Lipowitz zu schlagen, ein kleiner Erklärungsansatz sein könnte, warum er dann, also warum Pogacar sowas eigentlich nie passiert, dass er zum Beispiel beim Zeitfahren oder in einer Abfahrt stürzt und sich so schwer verletzt, dass er aufgeben muss. Und bei einem Lipowitz, der das eben erst seit 6 Jahren so intensiv praktiziert hat, dann schon passieren hat können. Ist aber auch nur eine Theorie und man mag mir gern das Gegenteil beweisen. Ja,
ja, es ist das Bike-Handling. Wir haben es letzte Woche mit Leuchte und mit Sebastian auch angesprochen. Da ist er, das muss man halt auch können. Das wird er, glaube ich, gern unterschätzt, diese technische Komponente. Harter Cut noch, Corbinian. Das letzte Mal, als wir kommuniziert haben, ich schau mal, wann das war, wo ich dir was geschickt habe. Am Mittwoch, dem 6. Mai, schicke ich Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung einen Screenshot von einem Insta-Beitrag von ORF Sport mit folgendem Inhalt. Wolfgang Pichler übernimmt die Planung und Trainingssteuerung des österreichischen Weltcup-Teams im Biathlon. Corbinian, das hört sich für mich nach mit Hinkelsteinen gefüllten Rucksäcken an, mit Daunenjacken bei 34 Grad im Sommer. Glaubst du, dass die österreichischen Biathleten A, vielleicht schon physisch schwitzen, aber B, ganz sicher im Geiste schon schwitzen, weil sie solche Angst vor Wolfgang Pichler haben?
Ja, da haben sie sich den Felix Magath des Wintersports angelacht. Dazu kann ich persönlich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Wir sind ja unter uns. Hätte man mich gefragt, dann hätte ich Wolfgang Pichler dem deutschen Biathlon oder dem deutschen Skiverband Biathlon Wolfgang Pichler schon längst ans Herz gelegt, weil im deutschen Biathlon sieht es ja ähnlich unrosig aus wie im österreichischen Verband. Und ja, also der Wolfgang Pichler, ich kenne ihn wirklich sehr gut, weil er aus meiner Region kommt. Er wohnt einige 10, 15 Kilometer weg, nur von meinem Haus in Ruhpolding. Und wir treffen uns auch ab und zu. Und er hat ja zuletzt die bulgarische Mannschaft trainiert im Biathlon, ja wirklich eine absolute Außenseitermannschaft, und hat mit denen sogar eine olympische Bronzemedaille gewonnen im Einzel. Und das hätte denen niemand ansatzweise zugetraut. Und wenn man so ein bisschen ins Team reingehört hat und auch mit ihm gesprochen hat, was ich bei Olympia getan habe, dann, ja, er hat sehr, sehr traditionelle Methoden, sage ich mal, sehr, sehr harte Methoden. Und er hat zu mir gesagt, weil ich ihn auch darauf angesprochen habe, ob nicht er genau der Richtige eigentlich fürs deutsche Team wäre, dann hat er gesagt, ja, denen bin ich zu traditionell, hat er das, glaube ich, wortwörtlich gesagt, und oder zu altmodisch irgendwie so. Und ja, ich glaube nicht, dass das, was sich schon immer bewährt hat, jetzt auf einmal schlecht sein soll. Deswegen bin ich sehr gespannt, was das mit dem österreichischen Team macht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich sag mal so, Simon Eder und Lisa Hauser haben aus ihrer Sicht wahrscheinlich dann zum richtigen Zeitpunkt aufgehört, nach jeweils sehr, sehr starken Karrieren. Da haben sie sich einiges erspart. Oder vielleicht haben sie auch ihren dritten Sommer sich entgehen lassen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
Oder Simon Eder hätte mit 45 nochmal Olympia-Bronze geholt. Wer weiß.
Das wäre es gewesen. In Frankreich. Warum nicht? Fantastisch. Corbinian, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 772.
Servus, das ist der Felix Neureuther und ihr hört das Sportradio 360.
Nachdem sie heute in Berlin die Bewerbung übergeben haben für die Tour de France, den Grand Départ, keine Kohle, aber Bewerbung machen, das finde ich geil.
Ja, so, ihr hört ihn schon, Big Show 772, Sebastian Kaiser, unannonciert beginnt er dieses Segment, aber ich freue mich sehr, dass Sebastian wieder dabei ist und natürlich auch wieder dabei Christoph Leuchtenberg. Moin Leuchte.
Hallo aus Neuss.
Und hallo Sebastian, aus Berlin
vermutlich. Aus Berlin.
Ja, lasst uns mit der Tour de France beginnen und mit der Frage, Sebastian, Remco Evenepoel ist Zweiter geworden, Red Bull Bora Hansgrohe hat einen zweiten Platz eingefahren, es bestand nie, auch nur die kleinste Chance, naja gut, wenn Pogacar gestürzt wäre, dann hätte es eine Chance gegeben, dass Remco gewinnt. Bist du zufrieden, ist Ralf Denk zufrieden?
Bei mir geht es ja nicht darum, ob ich zufrieden bin. Das ist nicht meine Aufgabe, zufrieden zu sein.
Moment, aber, Jürgen Klopp würde sagen, es ist deine verdammte Aufgabe, zufrieden zu sein.
Meine verdammte Pflicht, da mitzuziehen.
Ja, die Pflicht.
Genau. Ja, nee, deswegen ein bisschen anders. Dazu bin ich zu sehr bei Leuchte, der, wo ich weiß, dass der es genauso sieht, dass du da halt null Fan sein darfst in solchen Sachen, egal ob das beim Fußball ist, beim Hallenhalmer oder eben bei der Tour de France. Du bist da, um das aufzuschreiben, was da passiert, ein bisschen was rauszufinden. Und ja, Ralf Denk ist natürlich hochzufrieden. Sein Credo ist ja, wir wollen als Rennstall, als Red Bull Bora Hansgrohe einen aufs Podium bekommen. Dem ist die Nationalität des Fahrers egal. Also der hätte auch gern Lipo genommen oder irgendeinen anderen aus seinem Rennstall. Dem geht's darum, dass dieses Trikot auf dem Podium steht, unabhängig davon, wer es trägt, und den Traum die Tour zu gewinnen, hat er natürlich noch nicht aufgegeben, das hat er mir auch gesagt, aber er weiß natürlich auch, solange Pogacar fährt und in dieser Form ist, ist das sehr, sehr schwierig. Aber letztendlich, ja, es hat niemand so richtig damit gerechnet, dass Evenepoel dann tatsächlich am Ende der Tour auf Platz 2 oder überhaupt auf dem Podium steht. Also ich habe ja auch nach dem Zeitfahren, wo klar war, dass er stark ist und wo er auch der Topfavorit war und dass er dann auch gewonnen hat. Danach habe ich auch noch mit vielen Kollegen gesprochen, gerade auch aus Belgien, wo man denkt, die haben die belgische Brille auf, aber selbst die sagt, nee. Normalerweise wäre, wenn er nicht ausgeschieden wäre, Lipowitz der viel stärkere Kletterer und im spätestens in den beiden Anstiegen nach Alpe d'Huez, aber auch schon nach Osijek-Mellet am Tag davor, wird Evenepoel zurückfallen und nichts ist passiert. Und er hat das Ding durchgezogen in einer beeindruckenden Manier, wie ich finde. Kann man von ihm als Mensch und Charakter halten, was man will, aber das hat er sehr, sehr gut durchgezogen. Und für ihn ist es natürlich ein innerer Vorbeimarsch. Das hat er ja auch deutlich zum Ausdruck gebracht in jedem Interview, seine Kritiker und die, die nicht an mich geglaubt hat und so weiter und so fort. Also ja, also das alles ist Ralf Denk scheißegal, der ist glücklich und der wird sich da, wird schon da mehrere Flaschen entkorkt haben.
Leuchte, wie war deine Stimmung jetzt in den letzten Tagen, nachdem Vingegaard und Lipowitz raus waren? Die ganze Luft war, meine ich, davor schon raus, weil klar war, dass Pogacar niemand schnappen wird, aber der Streit um den zweiten Platz wäre schon noch spannend geworden. Da haben die beiden gefehlt, das gehört dazu zum Radsport, wir haben ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Aber für mich war die letzte Etappe Wahnsinn, ja, wie Van der Poel und Pogacar da weggefahren sind. Aber ansonsten hat mich eigentlich, ja, vielleicht die Fahrt von Pogacar rauf nach Alpe d'Huez und natürlich Richie Carapaz. Das sind die drei Dinge, die mich noch ein kleines bisschen begeistert haben. Ich weiß, du bist Journalist, du brauchst Distanz, aber was hat dich in den letzten Tagen noch begeistert?
Also aus einer Tour ist egal, wie sie läuft, eigentlich nie die Luft raus. Und ich kann den Ausführungen des Kollegen Kaisers da nur zustimmen. Ich muss aber, wie der Kollege Köster sagen würde, mal auf der Autobahn des Hasses links blinken. Denn er hat natürlich mit Ralf Denk komplett recht. Nur das Problem wäre nicht, wenn Ralf Denk gesagt hätte, wir wollen die Tour gewinnen und wir sind auf dem Podium. Das Wort wir, glaube ich, ist im offiziellen Red Bull-Wortschatz nicht vorhanden. Ich habe jetzt von ihm gehört, mein persönlicher
Traumplatz ist noch einmal...
Ich will die Tour de France gewinnen. Ja, dann höre ich dazu, muss man noch ein bisschen trainieren, um am Berg dann mitzuhalten. Dass diese Tour de France letzten Endes aus Red Bull-Sicht erfolgreich verlaufen ist, überhaupt kein Einwand. Aber da sind viele Sachen, die ich jetzt so in der Außenerstellung wahrgenommen habe, die mir noch so ein bisschen befremdet haben. Also die Stimmung in diesem Team war nach dem Ausfall von Florian Lipowitz, die war geradezu ausgelassen. Es gab Bilder im Bus, wo sie tanzen von den Personen von Remco Evenepoel. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und Maxime van Gies sagte, ja, das ist so toll hier auf dieser Tour, die Kollegen sind so super. Hätte man eigentlich, wenn man nicht besser Bescheid wüsste und sich mit Florian Lipowitz befasst, könnte man denken, da ist jetzt der größte Stinkstiefel dieser Welt ausgeschieden. Aber die hatten halt einen Spaß und irgendwie scheint diese ganze Situation in diesem Team doch schon für eine Belastung und für eine Anspannung gesorgt haben. Und als Florian Lipowitz weg war, hat sich das alles in absolutes Wohlgefallen aufgelöst. Und da dieses Ganze sicherlich nicht am Charakter Florian Lipowitz liegt, der ja sicherlich somit der liebste Junge auf der Welt ist, ist das eine strukturelle Geschichte, die man erstmal analysieren muss. Was da jetzt, ja, vielleicht kann man nicht sagen, schiefgelaufen ist, die waren auf dem Podest, aber irgendwas haben die gemacht, dass da doch eine Anspannung geherrscht hat, die wirklich auf eine doch befremdliche Art und Weise dann auch rausgekommen ist. Und wie gesagt, wir reden davon, dass Ralf Denk diesen Rennstall so ein bisschen als persönliches Spielzeug betrachtet und er möchte die Tour gewinnen. Und ob das jetzt mit Remco Evenepoel, Lance Armstrong, Marco Pantani oder irgendwen, den er im Labor in Fuschl am See zusammengebaut hat aus Resten ukrainischer Radfahrer, ich weiß es nicht. Das ist ihm, glaube ich, relativ egal. Aber ne, das macht das Ganze dann so ein bisschen schwer, sich bis ins letzte Detail darüber zu freuen, wie über alles, was aus der Firma Red Bull kommt. Aber
ja, ich habe ja schon dass wir uns wundern, hat er schon im Grunde genommen Evenepoel selbst gesorgt, indem er schon vor der Tour einen Kollegen angepisst hat, der einfach nur gefragt hat, was kannst du von Lipowitz lernen und was kann Lipowitz von dir lernen? Was er so aufgefasst hat, als dass der Kollege sagen würde, du bist ein schlechter Radfahrer. Und so hat das ja auch dem Kollegen dann entgegengepfeffert. Das ist, als wenn ich dich frage, was kannst du von dem und dem Kollegen lernen, dann würde ich ja sagen, du wärst ein Journalist. Also wie kommt man auf so eine Einschätzung, wie kommt man auf so eine, also da bin ich fast umgefallen, weil so eine Interpretation, auf die würde ich nicht im Traum kommen. Und natürlich lernen wir alle voneinander jeden Tag. Also das ist unfassbar. Ich könnte dir jetzt sogar, aber dann schwebt da in ungeahnte Höhen sagen, was ich von Leuchte schon gelernt habe und so. Aber das sind so Sachen, die da im Raum stehen, die völlig hausgemacht waren und die schon davor angefangen haben. Und ich glaube, das hat so ein bisschen den Lippo auch getriggert. Also ich glaube nicht, dass der so cool im Innersten damit umgegangen ist, wie es den Anschein nach außen hatte. Und letztendlich ging das ja weiter, gleich nach drei Etappen, wo es dann auf den Tourmalet ging und er dann den Lipowitz öffentlich angepisst hat, ja, obwohl es das erste Mal in Disput unterwegs gab. Wenn das dann fünfmal passiert und er spricht immer wieder im Team an und es passiert nichts, dann kann er mal zu den Journalisten gehen. Für uns ist es natürlich Gold wert, also ich will ihm das nicht ausreden, dem Evenepoel, ja, also es ist super, dass er das gemacht hat, für uns sensationelle Geschichten, ja, aber rein aus Teamsicht betrachtet, hätte man dem dazwischen die Hörner hauen müssen. Und was ist passiert? Nichts ist passiert. Sondern sie haben sich alle gefreut, dass sie in der Zeitung stehen und dass sie eine richtige, wenn es eine negative Geschichte ist, aber große Geschichten haben. Und das sind dann im Grunde genommen Sachen auch, was, das haben dann sogar die TV-Reporter bemerkt, an dem Tag, also das war heute vor einer Woche, wir haben heute Dienstag, wo es aufgezeichnet wird, heute vor, oder nee, haben wir schon Mittwoch? Mittwoch haben wir heute schon, wa? Ja, Mittwoch haben wir schon. Gestern vor einer Woche ist war das Zeitfahren, an dem Lippo ausgeschieden ist. Und in dem Siegerinterview danach, da hat es irgendwie 5 oder 6 Minuten gedauert, bis der Evenepoel dann mal den Namen Lipowitz in den Mund nahm, der halt auf die Fresse geflogen ist und ziemlich schlimm sogar. So, und bei Pogačar, der hat im ersten Satz den Lipowitz erwähnt. Und das ist eben schon so ein Anzeichen dafür, dass irgendwas so ein bisschen im Argen lag. Aber wir haben dann natürlich jetzt nicht so richtig das Futter in der Hand, um da was zu sagen, weil letztendlich kommt nun Ralf Denk um die Ecke und sagt, was redet ihr da? Wir sind Zweiter geworden hinter einem Übermenschen und da hast du kein Argument dagegen im Moment, ne? Klar, kannst du sagen, ihr hättet auch zweimal aufs Podium bringen können. Und er war in dem Zeitfahren gut unterwegs, ja, drauf und dran, den da 8, 9, 10 Sekunden abzunehmen. Und dann wäre er vielleicht in den Bergen dann auch so stark gewesen, um mit Evenepoel zusammen aufs Podium fahren zu können. Das will ich überhaupt nicht ausschließen, ne? Aber der ist nun mal ausgeschieden, demzufolge war nur die Chance, einen aufs Podium zu bringen. Und klar, alle Argumente sind jetzt auf der Seite von Red Bull und Evenepoel.
Und ich will da auch in diesem Sinne auch Remco Evenepoel überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Er hat genau das gemacht, für das er bezahlt wird. Man hat einen klaren Kapitän gekauft, einen der Meinungsstärksten, einen der, ja, eines der größten Alpha-Tiere im Radsport.
Genau, das wusste man, genau.
Und man darf sich auch nicht wundern, wenn man, um bei der Analogie zu bleiben, im Supermarkt eine Büchse Red Bull erwirbt und dann erstaunt tut, oh, das ist aber süß und hat Koffein. Das ist aber unangenehm. Ne? Also man hat einen absoluten Leader verpflichtet und dass das nicht wirklich funktionieren kann, die man ja einen zweiten Kohl-Leader da reinstellt. Auf die Idee wäre man auch, um es mal ins Extrem zu treiben, bei Lance Armstrong damals nicht gekommen. Ne? Also letzten Endes hat sich für diese Gemengelage bis zu dieser unschönen Bockstein-Geschichte beim Zeitfahren hat sich Florian Lipowitz da wirklich aus der Affäre gezogen, weil er eben halt ein Typ ist, der auch gerne deeskaliert. Also er ist jetzt keiner, der da jetzt Kontra gibt. Von daher hat es funktioniert. Ja, ja. Ich weiß nur nicht, ob man sich da jetzt einen großen Gefallen tut, also irgendeinen sich einen großen Gefallen tut, wenn man diese Konstellation bei einem künftigen Rennen nochmal wählt. Klar, Remco wird sich sagen, ja gut, lass Lipo mitfahren, nächste Saison, dann habe ich wieder einen klasse Helfer. Aber über den Status, glaube ich, egal wie er sich jetzt entwickelt, wird Florian Lipowitz in dem Rennstall nicht rauskommen. Und da muss man gucken, wie kann man damit umgehen? Geht man sich in den Rennen aus dem Weg? Ist vielleicht Florian Lipowitz einer, der mal ein Giro eine Vuelta gewinnen kann? Schaut er sich auf dem Markt um? Weil, ne, vielleicht gehe ich einen anderen Weg. Da ist die Frage, wo gibt's ein Team, wo er sich auch wohlfühlt? Ich glaube, er braucht eine Wohlfühlatmosphäre. Und sucht dieses Team dann auch noch eine klare Nummer 1? Und ist es in der World Tour? Das ist relativ dünn. Ansonsten muss man schauen. Also er ist ein klarer Top 5, Top 3 Fahrer bei einer Tour de France. Aufgrund seiner Konstellation wird er aber sehr selten bis gar nicht ein Rennen gewinnen. Das heißt, man muss schauen, was ist jetzt die Zukunft von Florian Lipowitz? Und es wäre schade, wenn man dieses große Talent irgendwie verschwenden würde. Das ist halt die Frage, schaffe ich es auf allerhöchstem Niveau, mehr zu sein als ein deutscher Adam Yates. Also einer, der vielleicht mal abseits der Tour de France mal eine Gesamtwertung gewinnen könnte, ansonsten aber halt ein unfassbarer, guter Bergadjutant sein kann. Oder kann er wirklich eine klare Nummer 1 als Kapitän in einem Tourteam sein? Das ist jetzt eine Frage und das wird jetzt relativ interessant, ob er sich so an der Seite von Remco Evenepoel entwickeln kann. Ich weiß es nicht.
Das kann sein, dass wir da jetzt schon von einer verpassten Chance reden, weil die Gegebenheiten waren genauso vor einem Jahr. Es wusste jeder, dass Remco Evenepoel kommt, Florian als Erster. Und dann war die Chance da, zu Lidl Trek zu gehen, einem deutschen Nummer 1 bei einem deutschen Team, wo die Mannschaft im Grunde genommen schon von den Helfern, von den hervorragenden Helfern her absolut stand. Das wäre die Chance gewesen und das wäre auch gegangen. Nur der eine, der ihm gesagt hat, nö, ich will mich bei Red Bull durchbeißen, war Florian Lipowitz selbst. Und danach haben die dann erst Ayuso verpflichtet. Das heißt, jetzt ist es natürlich so, wie es Leuchte gerade beschrieben hat, jetzt ist natürlich der Zug erstmal abgefahren, es wird sehr dünn. Wo kann er noch hingehen, wo tut sich eine Lücke auf? Aber natürlich kann auch ein Berater oder so muss wie überall auf dieses Signal vom Sportler warten. Und solange der Lipowitz von sich aus nicht sagt, ich will weg, solange wird da nichts passieren. Und ich glaube, der will da bleiben. Auf die Gefahren, dass er eben dann nächstes Jahr vielleicht die Tour de France nicht fährt und dann in Giro fährt oder die Vuelta, die er mit Sicherheit, sofern jetzt Vingegaard und vor allem Pogacar nicht fahren, die er auch gewinnen könnte. Aber die Frage ist, was bringt es ihnen? Weil das spielt in Deutschland keine Rolle. Also da macht man mal was, einen Artikel drüber, wenn er das Ding gewonnen hat. Aber diese intensive Begleitung, dieses tägliche Mitfiebern, das gibt's in Deutschland bei den Radfans. Und das merkt man auch, wie es generell das Echo ist. Das gibt's nur bei der Tour de France. Das ist das Heiligtum. Und das wäre schön, wenn wir da jedes Mal einen deutschen Rundfahrer hätten. Und es gibt ihm zurzeit nur einen, der das Niveau hat.
Aber leuchtet. Muss man nicht ein Alpha-Tier sein? Ich meine, Pogacar nimmt Isaac Del Toro da mit, aber das kriegt er ja auch zurückbezahlt, wie Jan Ulrich bei Eurosport schon, glaube ich, bei der dritten Etappe gesagt hat. Das macht er ja nicht nur, weil er ein selbstloser Kerl ist, vielleicht auch, good for him, aber du musst doch ein Alpha-Tier sein. Und wenn Florian Lipowitz das vom Charakter her nicht ist, dann ist schwierig, weil dann kann er ja wirklich nicht zu Ineos gehen, zum Beispiel.
Naja, es gibt ja schon Unterschiede zwischen einem dominanten Fahrer, der aufgrund seiner Leistung unantastbar ist und einem, der wirklich da, naja, ich will nicht sagen, dass Remco Evenepoel ein Diktator ist, das wäre jetzt für viele Diktatoren etwas, gemein, aber man kann auch, wie Jonas Vingegaard zum Beispiel, ohne ein ganz großer Lautsprecher zu sein, einfach durch Leistungen über allem stehen, wenn das Team wirklich da der Meinung ist, das ist unser Mann, ich werde gestützt, dann muss man sich eigentlich diese Grabenkämpfe gar nicht einlassen. Ne? Jonas Vingegaard war immer in den letzten Jahren die komplette Nummer 1 und da sieht man jetzt auch, wie man es anständig machen kann, zum Beispiel bei den Wechselgerüchten um Paul Sassas, da hat ja Wismar Liseberg durchaus bestätigt, interessiert zu sein. Aber da spielt man, anders als Red Bull bei der Evenepoel-Verpflichtung, von vornherein sowohl medial wie auch im Hinblick auf Vingegaard mit offenen Karten. Man sagt, wir sind an Paul Sassas interessiert. Bis dahin ist Jonas Vingegaard unsere klare Nummer 1. Man schafft damit eine Nachfolgeregelung. Damit verprelle ich meinen Topfahrer nicht und ich schaffe Fakten. Da sieht man, dass wenn selbst Holländer das vernünftig hinbekommen, gibt es immer Mittel und Wege, sowas einigermaßen gut zu klären. Ne?
Sind noch 10 Jahre auseinander. Insofern ist das ideal. Das ist super.
Ja, und man hat eine klare Hierarchie und Florian Lipowitz ist Florian Lipowitz. Es ist einfach ein stiller Leader und er kann ein Team anführen durch seine Leistung. Ich bin der festen Überzeugung, er wäre auch in den Alpen solide gefahren. Er lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Da kann Remco sticheln, wie er möchte. Evenepoel hat aber gerade durch sein Verhalten während dieser Tour ganz klar gezeigt, das ist mein Rennstall und ich dulde einen Florian Lipowitz nicht mehr und nicht weniger. Und wenn er jetzt aufbegehrt hätte und Forderungen gestellt hätte, das hätte eskalieren können. Es ist nicht eskaliert, aber das war der Situation geschuldet. Und da kann man sagen, natürlich ist es gut, wir sind mit zwei Kapitänen reingegangen. Ja, nun, ne? Aber dafür, dass das funktioniert hat, kann eigentlich Red Bull am wenigsten.
Sebastian, ganz kurz noch, bevor wir eine Pause machen. Fährt Pogacar die Vuelta? Was denkst du?
Ich denke schon. Also er hat dem König Felipe die Zusage gegeben und ich glaube, selbst ein Pogacar weiß, was König in Spanien bedeutet. Und das wird er, der hat so viel Bock auf Radfahren, also ich kann mir schon vorstellen, dass er die Vuelta fährt.
Und da muss ich, also A, ist es überraschend, dass auch mal ein König mal nicht im Gefängnis ist in Spanien. Wenn ich ja recht informiert bin, das ist immer so eine Sache. Also von daher sollte man da auch vorsichtig sein. Und was Sebastian richtig sagt, es ist der Spaß. Und da ist, ich habe vor zwei Wochen gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es fährt. Mittlerweile kann ich es mir vorstellen. Aber man muss immer fragen, was hat Tadej Pogacar davon? Er hat ja immer durchblicken lassen, dass ihn zwar Rekorde und Statistiken durchaus interessieren. Das hat er jetzt auch bei dieser Pantani-Geschichte in Alpiet gezeigt. Aber wir reden davon, dass er jetzt in rund zwei Wochen sich nochmal für 3,5 Wochen in eine Rundfahrt verabschieden müsste. Gut, die beginnt bei ihm vor der Haustür, der muss einfach nur mit dem Aufzug runterfahren. Aber er ist dann eben nach dieser anstrengenden Tour de France nochmal 3,5 Wochen unterwegs. Und das gegen eine Konkurrenz in einem Rennen, das er wahrscheinlich auf einem Einrad gewinnen würde. Das heißt, letzten Endes geht es darum, ich muss mir irgendwie 3 Wochen die Zeit vertreiben. Und wenn mein stärkster Kontrahent, zumindest vom Papier her, Primoz Roglic ist, also ne, ist die sportliche Herausforderung überschaubar. Natürlich fehlt ihm dieses Rennen. Ne?
Ja, aber genau darum geht's.
Es ist halt die Frage, macht es ihm Spaß? Und das ist halt für ihn mindestens genauso wichtig wie eben diese Lücken in seiner Palmares. Und das ist die Frage, mutet er sich nochmal zu, nochmal 3,5 Wochen mit An- und Abreise, mit Beginn, mit Ende in diese Rundfahrt zu gehen. Also wenn man schaut, was sind seine großen Ziele? Er hat 3 Rennen, die sind für ihn nicht verhandelbar. Das ist die WM. Die ist am 27.09. ist das Straßenrennen. Eine Woche später ist die EM in seiner Heimat. Und wiederum eine Woche später ist die Lombardei-Rundfahrt. Diese 3 Rennen sind für ihn nicht verhandelbar. Es würde passen, die Vuelta endet am 13. September. Dann hätte er 2 Wochen inklusive An- und Abreise, die WM ist in Kanada, das würde passen, wenn ich davon ausgehe, dass er sowohl bei der EM wie auch bei der WM aufs Zeitfahren verzichten würde. Das würde schon hinhauen. Wie gesagt, die Frage ist wirklich für mich, möchte er nochmal 3 Wochen zu einem Rennen, nur damit er es abhaken kann, dass er nicht eben mal über die Grenze fahren, einen Tag und gut war's, sondern er müsste nochmal da 3,5 Wochen in Klausur gehen, 3,5 Wochen Medien, 3,5 Wochen diesen ganzen Zirkus, ohne auch nur ansatzweise einen Kontrahenten auf Augenhöhe zu haben. Er hätte 3 Wochen kein Racing, was er so gerne liebt. Das ist für mich die zentrale Frage. Ich gehe davon aus, Mann, würde ich sagen, es tendiert dazu, dass er es fährt. Ob er damit glücklich wird, das ist wiederum die andere Frage.
Ja, aber Felix, so viele Medien sind da ja nicht, das ist sich um ein Vielfaches ruhiger als die Tour de France. Da ist ja Medienaufkommen ist da ja echt überschaubar bei der Vuelta. Also ich glaube, das spielt da keine Rolle. Ihm wird es darum gehen, will ich meine Palmares vervollständigen? Ja, das will ich, weil mir dran noch drei große Dinge fehlen. Vuelta, Paris-Roubaix und Olympiagold. Olympia, ja. Und das wird er in Angriff nehmen. Und deswegen glaube ich da Spaß. Und er hat Spaß, wenn er weiß, er kann seine Palmares vervollständigen.
Ja, ich weiß nicht, ob ihm das reicht. Also, es wird düster für ihn.
Pause.
Hi, hier ist Marathonläufer Philipp Flieger und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß dabei.
Wie hat Thomas Gottschalk einst gesagt, Vorbereitung ist der Tod der Spontanität. Aber wenn man Christoph Leuchtenberg heißt und weiß, wir sprechen über die Leichtathletik, was zieht sich Leuchte an, wer es sehen kann? Ein T-Shirt des Santa Monica Track Clubs und da verbinden sowohl Sebastian als auch ich, wie natürlich auch Leuchte, nur einen Namen damit, nämlich den Namen eines Mannes, der sehr, sehr spät zur Zahnspange ging. Es ist nie zu spät für die Zahnspange, Leuchte, aber er ist die 100 und 200 Meter recht ordentlich gelaufen, Carl Lewis nämlich, er ist auch recht gut weit gesprungen. Ich weiß nicht, wie weit Owen Unser springen kann, aber ich meine gelesen zu haben, dass er sowohl die 1 wie auch die 200 Meter gewonnen hat bei den deutschen Meisterschaften. Und was machen wir jetzt damit? Wir haben ja letzte Woche schon über ihn gesprochen, Leuchte, aber was machen wir mit Owen Unser?
Ja, erstmal, ich hatte in Sachen T-Shirt, also den Outfit, die Wahl. Ich hatte auch noch den Kapuzenanzug von Cassie Freeman im Schrank rennen, aber das wollte ich jetzt. Ja, dann hätte ich keinen zumuten. Von daher habe ich dann einfach mal den Santa Monica Track Club aus guten alten Zeiten, als die Leichtathletik noch sehr, sehr sauber war. Jetzt weiß ich nicht, wie ich von sauberer Leichtathletik die Überleitung zu Owen Ansa schaffe. Das wird schwer. Nein, das ist jetzt eigentlich auch wieder zu albern für dieses doch einigermaßen ernste Thema. Ja, Owen Ansa könnte weit springen, glaube ich. Also letzten Endes, wenn man schnell genug anläuft, kann man auch weit genug springen. Ob es dafür Top-Leistung reicht, weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall, ich war ja in diesen Presserunden mit ihm, er hat das eigentlich dafür, dass seine Karriere höchstgradig gefährdet ist, sehr souverän gemacht. Er hat tolle Leistungen geboten, 10:00 auf den 100, 20:13 auf den 200, zweimal Meister. Das war tadellos und er hat sie da auch nicht versteckt. Hat mit der Presse geredet. Er sagt zu dem Thema des verweigerten Dopingtests ist im Moment alles gesagt. Da kann er nichts beitragen, auch weil die Anwälte am Werk sind. Hat sich aber gefestigt gezeigt, gesagt, er macht das, was er am meisten mag, nämlich laufen und er ist glücklich auf der Bahn, er kann es ausblenden. Das war von da, also aus der Hinsicht war das sehr, sehr souverän. Es ist natürlich eine sehr unschöne Situation für ihn, weil er nicht weiß, wann geschieht etwas und was geschieht. Also ich bin nach wie vor der Meinung, bei der Gemengelage wird er nicht um eine Sperre drumherum kommen. Und die Frage ist nur, wann da was geschieht. Die Thematik wird sicherlich nicht vor der EM, die beginnt Montag der übernächsten Woche, also in knapp 2 Wochen. Bis dahin wird diese Thematik nicht geklärt sein. Der DLV hat ihn nominiert für die EM. Das war klar. Er hat die Norm erfüllt. Er ist deutscher Meister. Er ist nicht wegen Dopings gesperrt. Also gibt es überhaupt gar keinen Grund, ihn nicht zu nominieren. Wahrscheinlich würde sich der DLV sogar schadensersatzpflichtig machen, wenn er ihn herausnehmen würde. Aber er will natürlich auch seinen Athleten schützen. Die Frage ist, die ich sportjuristisch nicht beantworten kann, wäre es irgendein Problem, ihn in der Staffel laufen zu lassen, wobei ich nicht ausgehe, dadurch, dass es kein positiver Dopingtest war, dass er rückwirkend gesperrt werden könnte und einer deutschen Mannschaft dann eine Medaille abgenommen werden könnte. Ich glaube es nicht, ich weiß es aber nicht. Von daher muss man da abwarten, wie die DLV reagiert. Aber diese Thematik, die wird mit nach Birmingham reisen. Bislang trübt sie die Stimmung im Team nicht sonderlich, weil er sich eben auch als Teamplayer sehr, sehr souverän verhält, nicht irgendwie querschießt, sondern einfach da abwartet und die Ruhe behält. Hofft man, dass es so bleibt.
Sebastian, da steht ja jetzt ja seine Sportlerexistenz. Wenn er wie Marketa Wondroschowa für 4 Jahre gesperrt wird, steht diese Sportlerexistenz auf der Kippe. Wovon lebt jemand wie Owen Ansa? Weil der kommt ja nicht zu Diamond League Meetings. Das war ja der Grund, warum er so schnell weg musste und verdient dort pro Abend 95.000 Euro. Hat er Sponsoren? Ist das sein Verein, der ihn bezahlt? Wo kommt die Kohle her in seinem Leben?
Na, alles das. Also der wird in der Sportfördergruppe sein, denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht, ob er Bundespolizei oder Bundeswehr ist. Der wird von der Bundeswehr ist er, dann bekommt er da Geld, hat einen Dienstgrad, wird nach Sold bezahlt, mit dem Sold bezahlt, er wird von der Sporthilfe gefördert, er hat Sponsoren, vom Fleischermeister Leuchtenberg um die Ecke bis hin zu einem anderen
Malerbetrieb und so weiter. Bäckerei genau. Kaiser in Paris, bitte.
Erik Kaiser. Und das ist eine Geschichte, die ja alle, ich sage jetzt mal, Nicht-Fußballer betrifft oder auch Nicht-Tennisspieler betrifft, dass du eben wirklich da von jedem, der dir irgendwie eine Zuwendung geben möchte, für den bist du dankbar und die sind natürlich auf jeden Cent angewiesen. Aber die großen Posten sind für ihn, was bei anderen wahrscheinlich die kleinsten Posten sind, eben Sporthilfe, Bundeswehr, und dann der ein oder andere Sponsor, Ausrüster. Und das ist schon mal, glaube ich, das Wichtigste, dass er da erstmal versorgt ist. Und wie es Leuchte gesagt hat, er hat keinen positiven Doping-Test. Und demzufolge, und deswegen werden sie ihn auch mitnehmen, weil die Unschuldsvermutung gilt, bis ein Urteil gefällt ist. Und die würden sich natürlich mega angreifbar machen als Verband, wenn sie ihn ja jetzt rausnehmen würden und er dann praktisch sich vor allen möglichen Gerichten, zivil ist das ja auch möglich dann, und dann irgendwo noch klagt. Also das in die Nesseln wird sich der DLV nicht setzen. Und deswegen, ja, soll er starten. Und ob das jetzt rückwirkend gehen kann, dass man ihn dann sperrt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich bin da mega gespannt, was da rauskommt. Du hast recht, mein erster Gedanke war auch Markita Vondrousova, auch einen Dopingtest verweigert. Standen auch die Kontrolleurin vor der Tür und dort bei ihm ja auch. Und sie hat mit dem Kontrolleur oder mit der Kontrolleurin in dem Fall gesprochen. Er hat auch mit seinem Kontrolleur gesprochen. Und beide haben verweigert aus unterschiedlichen Gründen. Und das muss man halt jetzt schauen. Weil die haben sich von der Angst, die sie abends hatte, von Vondrousova nicht blenden lassen und haben sie knallhart für 4 Jahre gesperrt. Und ob jetzt einer, selbst wenn das stimmt, dass er sagt, ich will jetzt sofort zum Flughafen, so verpasse ich meinen Flieger nach Monaco, ich verdiene nicht so viel Kohle, ich brauche das Geld, die, keine Ahnung, wie viel Stadtgeld der da bekommt, viel wird es nicht gewesen sein. Aber wie gesagt, man klammert sich an jeden Strohhalm. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man sich diese, die einen sagen Ausrede, die anderen sagen Erklärung, letztendlich ist es egal, ob die das gelten lassen. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es so ist oder dass es so war, dass er tatsächlich schon die Tasche in der Hand hatte und wollte los. Aber er ist alt genug, er hätte wissen müssen, dass das eine Konsequenz hat, wenn er jetzt diesen Dopingtest verweigert. Also das ist, wenn er jetzt nicht gerade mit mit dem Kopf unterm Arm dem Dopingkontrolleur gegenübersteht, muss er diesen Dopingtest machen. Das muss er wissen, dass das eine Konsequenz hat. Und das ist für mich eigentlich die Frage, warum er das in seinem Alter nicht überrissen hat. Er ist ja keine 15. Also insofern, das ist für mich das Unverständliche.
Ja, ich habe da noch zwei Ergänzungen zu. Einerseits die Sache der persönlichen Versorgung, die ist riskant, weil ich kann mir gut vorstellen, ich kenne jetzt die genauen Verträge einer Sportförderkompanie nicht, ich weiß nicht, wie das mit der Sportförderung geregelt ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass all das hinfällig wird, wenn ein Sportler wegen einer Dopingproblematik, wie auch immer geartet, gesperrt wird. Das kann also sein,
dass nicht so lange da kein Urteil gefällt ist. Ich glaube,
richtig, erst wenn genau. Aber das, wie gesagt, sobald das kommt, könnte er da ein großes Problem bekommen, weil dann steht nämlich nicht nur seine sportliche Zukunft, sondern erstmal auch seine finanzielle Zukunft.
Na logisch, klar. Aber das eine bedingt das andere. Logisch, klar. Dann ziehen sich natürlich, die haben ja in den Verträgen auch diese Anti-Doping-Klauseln drin. Wenn du positiv bist, ziehen wir unser Sponsoring zurück. Das macht mittlerweile jedes Unternehmen. Also wenn er verurteilt wird und 4 Jahre gesperrt wird, kann er sich einen Beruf suchen. Also dann war's das.
Genau.
Und dann tatsächlich keine Einnahmen mehr hat. Außer bei der Bundeswehr, da weiß ich nicht, inwiefern, wenn er jetzt sagt, dann mache ich halt meinen Bundeswehrdienst als Bundeswehrsoldat in dem Fall, inwiefern das da greift. Aber Sporthilfe, Sportförderungen und so weiter, die sind weg. Sponsorenleistungen an sich, die sind normalerweise weg, weil das in jedem Vertrag eigentlich drinsteht.
Genau, das ist die eine Sache. Und andererseits, wie gesagt, ich finde auch seine gesamte Argumentation und diesen gesamten Fall, ich finde diese Argumentation nachvollziehbar. Also ich habe jetzt keinen Grund dann zu zweifeln, dass er es geschildert hat, wie es war. Und das ist es menschlich absolut verständlich, dass er sagt, oh Gott, da kommt einer, ich muss aber weg, sonst verpasse ich die sportliche Chance meines Lebens. Darf aber links so einem Profi nicht passieren. Da geht's um First Things First und ein Dopingtest hat immer vor allem anderen Vorrang. Und er hätte im Nachhinein eher auf diesen Diamond League Start verzichten müssen. Ja. Ne? Und letzten Endes hat er das Problem, ist aber auch, um aus dieser Sache rauszukommen, müsste er entweder der NADA einen Formfehler in dieser gesamten Testproblematik nachweisen können. NADA sagt, wir haben alles richtig gemacht. Von daher, ich glaube, es wird schwer, da irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen. Oder er müsste zwingende Gründe vorlegen, warum er diesen Test verweigert hat. Ne? Also wie gesagt, haben wir letzte Woche schon gesagt, wie bei Monty Python, ne? Beide Arme ab, Blut in Strömen. Aber er hat halt schon den Grund angeführt, nämlich ich muss zu einem Meeting und deshalb kann ich jetzt nicht. Und das ist kein zwingender Grund. Und dementsprechend kann er diesen Grund jetzt auch nicht abändern, wird er auch nicht. Also ich verstehe ihn da voll und ganz. Ich fürchte nur, das wird ihm alles nichts mehr nützen. Das ist natürlich gerade bei so einer Problematik, Sebastian und ich haben darüber schon geredet, es ist unbefriedigend, dass man da nicht sofort Fakten schaffen kann. Wenn es ein positiver Dopingtest gewesen wäre, wäre er suspendiert worden bis zur Klärung. Es gibt keinen positiven Dopingtest, dementsprechend darf er jetzt weiterlaufen. Das ist natürlich für alle Beteiligten alles andere als ideal. Und es wird ein paar Wochen dauern, bis da zumindest erstmal von der NADA ein erster Bescheid kommt. Und ob man dem dann folgt oder nicht, das wird weitere Maßnahmen greifen lassen. Und das wird eine Angelegenheit sein, die wird sich wirklich noch um eine ganze Zeit lang, ja, die wird sich eine ganze Zeit lang ziehen. Und er fährt ja jetzt auch wirklich mit sehr, sehr guten Medaillenchancen, sowohl im Einzel, auch mit der Staffel würde er in Birmingham antreten. Wir haben ja 700-Meter-Läufer, die 10, 16 schneller gelaufen sind. Klar, meistens bei deutschen Wohlfühl-Meetings. Ne? Dann kommt wieder die Frage, can he do it on a cold windy night in Stoke, wie der Fußballer sagt. Aber wir haben eine Sprintstaffel, die ist von den reinen Zeiten her absoluter Medaillenkandidat. Und auch Owen Unser ist drittbester Europäer hinter dem Olympiasieger von Tokio, Marcel Jacobs, und dem schnellsten Briten. Das heißt, auch da hätte er zumindest, wenn man die reinen Zahlen ansieht, durchaus eine Medaillenchance. Lass den Owen mal Europameister werden. Wie geht dann die Konkurrenz damit um? Ne? Dann
das wäre die Frage gewesen. Was sagen denn die, die jetzt bei der deutschen Meisterschaft schon Zweiter und Dritter geworden sind? Was
Die haben gar nicht.
Dann haben sie noch Solidarität, weil sie alle aus derselben Sportart kommen und alle irgendwie ums Überleben also kämpfen. Oder sagt der Erste schon, sobald ein Urteil da ist und es fällt gegen ihn aus, dann werde ich meine Goldmedaille einklagen, auch wenn es nur eine DM ist.
Ja, also in Sachen DM kann ich die Frage beantworten, da war Solidarität. Da hat jetzt keiner gesagt, okay, was macht denn der hier, warum läuft denn der hier, der ist doch eigentlich, gehört der gesperrt. Das hat keiner gesagt. Also da war jetzt überhaupt keine missgünstige Stimmung zu spüren. Er ist auch beklatscht worden von einem Zuschauer, also gab es überhaupt keine Pfiffe oder was auch gar nicht. Also das ist in Deutschland zumindest alles okay. Wie das natürlich sein wird, wenn er in Großbritannien gegen die Briten eine Medaille, vielleicht was er immer holt, ne? Und dann, also ich sag nur immer, wir in Deutschland sind immer sehr, sehr weit vorne, wenn es darum geht, Doping-Sünder oder Leute mit einer Doping-Problematik. Er ist ja kein Doping-Sünder, kann man ja einfach, muss man immer wieder wiederholen. Aber wir sind in Deutschland immer sehr, sehr schnell dabei, andere Nationen zu Doping-Nationen zu verklären. Und wir hatten den Fall Victoria Kahl, wir haben jetzt den Fall Owen Unser, ne? Das probieren wir einzuordnen. Aber wenn das Sportler anderer Nationen sind, hätten wir schon wieder die Schlagzeilen formuliert. Das ist eine Problematik, die es bei dieser EM geben wird. Die muss erstmal Owen Unser nicht kümmern. Er macht genau das, was er man darf und kann und auch sollte. Nur die gesamte Gemengelage ist natürlich einigermaßen uns nicht zufriedenstellend, weil es im Moment keine elegante Lösung gibt. Und dementsprechend wird da einer im Schwebezustand zwischen gesperrt und nicht gesperrt, also quasi Schrödingers Sprinter, dann in Birmingham antreten.
Das ist alles schwierig. Dann Leuchte, komm, sag noch etwas Nettes über Gesa Krause. Oder über Malaika Mihambo, die nur Zweite geworden ist. Oder ist dieser zweite Platz völlig in Ordnung?
Ja, der ist ja nicht in Ordnung, aber der ist einigermaßen auch, der ist völlig egal. Also es waren halt relativ obskure Bedingungen mit sehr böigem Wind, der von +4 Metern zu -4 Metern gewechselt hat. Und da kann man eigentlich sagen, gut, eine Athletin mit ihrer Erfahrung sollte damit klarkommen. Sie hat 3 oder 4 Zentimeter verloren. Sie hatte den letzten Versuch, der war 15 Zentimeter kürzer oder 20 Zentimeter kürzer als die Siegerin, war aber um fast 1,5 Meter übergetreten. Also die Form ist da. Das ist jetzt nicht dramatisch. Das war kein schöner Wettkampf von ihr. Aber es wird bei der EM anders aussehen. Da hat sie harte Konkurrenz mit der Italienerin Iapichino, die auch 7-12 Saison gesprungen ist. Also sie wird um den EM-Titel mitspringen, zumal sie eine Woche vorher schon in London 7,5 Meter gesprungen ist und reihenweise um die 7 Meter. Also sie kann bei der EM 7 Meter, 7,10 Meter springen. Das kann zum EM-Titel reichen. Das soll zu einer Medaille reichen, wenn sie einen guten Tag hat. Also da besteht jetzt ein Grund zur Sorge. Und sie ist auch, ich habe danach mit ihr gesprochen bei der DM, sie ist relaxed, sie weiß, was sie kann, sie weiß, was sie an dem Tag falsch gemacht hat. Und ich glaube, da sollten wir uns keine großen Sorgen machen. Gesa hat im Moment sehr, sehr viel Spaß am Laufen. Sie wirkt wie vor 12, 14, 15 Jahren. Sie ist jung, sie ist motiviert. So wirkt sie zumindest mit 34. Sie hatte den klar besten Sprint von allen deutschen Hindernisläuferinnen da. Die ist so schnell gelaufen wie die MB nie zuvor. Ihr fehlt natürlich gegenüber den allerbesten, vor allem weltweit, aber auch in Europa, so ein bisschen die absolute Top-Geschwindigkeit. Das heißt, je schneller das Rennen wird, desto schwieriger wird es für sie. Aber wenn das Rennen nicht brutal schnell wird, dann mindestens eine Medaille drin. Das ist keine Frage.
Bitte, you heard it here first. Den Rest, den schauen wir uns dann vor der EM an. Danke, Sebastian. Danke, Leuchte. Kurze Pause in der Big Show 772.